Ihr dürft Römer 8 aufschlagen. Wir befinden uns hier im geistlichen Höhepunkt des Römerbriefs. Ihr werdet es, denke ich, auch an den Inhalten merken, weil der Römerbrief in diesem Kapitel, auch in jedem anderen Kapitel, aber auch besonders in diesem Kapitel, lang und sehr tief und wertvoll ist, werde ich versuchen, auf alle wichtigen Sachen einzugehen, aber ich kann nicht auf alle Details eingehen. Deswegen mache ich dir, euch Mut, euch heute, die Tage, wirklich nochmal auch selber intensiv mit dem Römerbrief, mit Kapitel 8 zu beschäftigen, das zu lesen und selber auch zu studieren, weil das ist wirklich der Hammer, was uns Paulus hier mitgibt. Ich bete noch zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das feste Fundament, was du uns gibst und dass du da bist. Ich lege dir jetzt diese Andacht hin. Es ist deine Andacht. Schenk mir deine Worte, deine Weisheit und schenk uns allen ein offenes Herz, jetzt zu hören, was du uns auch ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Das sind die vier Gliederungspunkte, an denen wir uns heute Morgen entlanghangeln. Ich werde zu Beginn noch mal kurz auf das Fundament eingehen und auf welchem Fundament wir als Kinder Gottes stehen. Danach wird der Schwerpunkt der Predigt auf dem Leben als Kind Gottes liegen. Danach geht es kurz um Leid und zum Schluss noch mal um Gottes bedingungsloses Ja. Danke, Andrea, für den Teaser. Darauf kommen wir heute auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Ich lese uns die ersten vier Verse aus dem Römerbrief Kapitel 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Mein Fundament als Kind Gottes. Paulus beschreibt hier nochmal das Fundament, auf dem wir als Kinder Gottes stehen. Wenn ich zu Jesus Christus Ja sage, dann steht auf der obersten Base mein Ja und mein Glaube dazu, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für mich ganz persönlich und für die Sünde der gesamten Welt gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ich darf erkennen, dass ich Sünder bin, dass ich es nicht ohne ihn kann und dass ich einen Retter und Erlöser brauche. Das ist die absolute Base, auf der wir uns befinden. Und wenn wir dazu Ja sagen, wenn du dadurch Kind Gottes geworden bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Parallelstelle ist in Epheser 1, Vers 13. Wir sind mit dem Heiligen Geist sogar versiegelt. Das heißt, der Heilige Geist, der geht nicht mehr weg. Der ist in mir, der bleibt in mir. Ich kann ihn zwar bedrängen und runterdrücken, aber es gibt nichts, was diesen Heiligen Geist von mir und aus mir rausnehmen kann. Und weil Gottes Heiliger Geist in mir lebt, gibt es keine Verdammnis für mich. Ich gehöre zu Jesus und ich werde bei Jesus sein. Durch den Glauben an Jesus lebe ich nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das heißt, ich schaffe es nicht, sündlos zu leben. Ich scheitere am Gesetz jeden Tag vielfach. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung lebe ich als Kind Gottes unter der Gnade Gottes und muss nicht mehr Gefangener meiner eigenen Leistung sein. Und das Gesetz, das ich in mir nicht erfüllen kann, weil ich schwach bin und weil ich Sünder bin, das erfüllt Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir. Das ist die Base, das ist das Fundament, wie hier auch Paulus in den ersten Versen mit uns einsteigt. Leben als Kind Gottes. Jetzt bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Wir wollen in drei Punkte hineingleiten, die Paulus uns in den Versen 5 bis 13 näher beleuchtet. Hier ist ein Fehler, das ist nicht bis Vers 11, sondern bis Vers 13. Paulus sagt uns im ersten Punkt, dass wir als Christen in einem dauerhaften Kampf zwischen meinem Fleisch, meinem alten System und dem Heiligen Geist, dem neuen System in mir, dass ich darin in diesem Kampf stehe. Wir wollen uns kurz nochmal anschauen, hey, wie sieht denn dieses alte System überhaupt aus? Und das alte System sieht so aus, dass ich im Mittelpunkt stehe. Drumherum sind meine verschiedenen Lebensbereiche wie Familie, Beziehungen, Beruf, Gesundheit, Geld, Hobbys und so weiter. Ich stehe im absoluten Mittelpunkt. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen, ganz grundsätzlich mein Wille. Es geht um mich. Ich lege selbst meinen Wert und meine Identität fest. Ganz entscheidendes Merkmal in diesem alten System ist, Gott darf und soll da überhaupt nicht reinsprechen, weil ich bin ja der Herr meines Lebens, ich habe die Kontrolle über mein Leben, ich mache das so, wie ich das gerne möchte. Und wenn mein Ich im Zentrum steht, dann lebe ich biblisch gesehen in der Gottesferne. Das heißt, im geistlichen Tod, das bedeutet einfach ohne Gottes Heiligen Geist. Da, wo Gottes Heiliger Geist nicht in mir wohnt, da ist geistlich in diesem System einfach geistlicher Tod. Grundsätzlich kann man auch sagen, das Fleisch oder das alte System ist alles Menschliche, was sich gegen Gott richtet. Das sind per se nicht die Lebensbereiche, sondern wie du halt diese Lebensbereiche füllst. Und dieses System, Vers 8 und Vers 9, gefällt Gott nicht und gehört auch nicht zu Gott. Jetzt schauen wir uns das Pendant dazu an, das neue System. Jetzt steht da nicht mehr ich im Mittelpunkt, sondern Jesus und ich leben verwoben miteinander Beziehungen. Und jetzt gehe nicht mehr ich in den Lebensbereich Beruf oder in den Lebensbereich Gesundheit rein, sondern Jesus und ich gehen in den Beruf. Jesus und ich gehen in Thema Gesundheit. Jesus und ich gehen in das Thema Familie. Das heißt, ich lebe Beziehung ganz verwoben mit Jesus in jedem meiner Lebensbereiche. Das heißt, in diesem System, weil eben der Heilige Geist drin ist, lebe ich in der Gottesnähe. Und es geht hier eben nicht mehr darum, was ich will, sondern was Gott will. Und Gott möchte sich in meinem Leben durch seinen Heiligen Geist immer mehr entfalten, sodass ich ihm immer ähnlicher werden darf. Und jetzt hast du vielleicht selber auch schon gemerkt, boah, Emmy, das ist gar nicht so einfach, dieses alte und dieses neue System in mir. Und Paulus beschreibt es auch als dauerhaften Kampf. Das alte System ist nicht weg, wenn ich mich für Jesus entschieden habe. Das alte System in mir, die Emmy, die keinen Bock auf Bibel lesen hat, die grundsätzlich keinen Bock darauf hat, das zu tun, wovon ich auch mittlerweile weiß, dass es Gott wohlgefällig ist und dass es ihm Freude macht, wenn ich so gehe. Darauf hat mein altes System keinen Bock. Das alte System wird mir jeden Tag neu, immer wieder angeboten und verführerisch gemacht. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung bin ich daran nicht mehr gefesselt, sondern ich darf mich jeden Tag neu und täglich neu immer wieder für das neue System entscheiden. Ich habe das mal versucht, ein bisschen zu skizzieren. Als Kind Gottes ist das meine und deine Glaubensrealität, in der wir stehen. Sündenerkenntnis. Ich darf erkennen, wenn ich sündige. Das ist nicht immer so, es gibt auch unbewusste Sünden, die wir tun. Aber gerade auch die Sünden, wo uns Gott Erkenntnis schenkt, wo wir gesündigt haben, das ist ein Geschenk, dass wir das erkennen dürfen. Da darf ich zu Jesus kommen. Da darf ich ihn um Vergebung bitten und da darf ich seine Vergebung annehmen. In 1. Johannes 1, Vers 9 wird thematisiert, dass wir, wenn wir ehrlich und treu zu Jesus kommen und ihm ehrlich und treu unsere Sünden bekennen, so ist uns vergeben. Und dann darf ich das annehmen, ich darf umkehren und ich darf einfach weiter mit Jesus gehen. Und bei diesen Prozessen ist es total wichtig, dass wir uns immer wieder selber daran erinnern, dass diese Prozesse komplett unabhängig davon sind, was du fühlst, wie deine Gedanken dazu sind oder was andere Menschen dazu sagen. Es gab vielleicht schon Sünden in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah ey, voll heftig, was jetzt hier passiert ist. Ich fühle total viel Schuld und Scham. Dann ist es erstmal ein Informationsgeber, hey, wie geht's mir damit? Und erstmal ist es auch gut, das so wahrzunehmen, weil es einfach zeigt, dass der Heilige Geist in dir lebt und dir sagt, hey Emmy, da bist du gerade voll auf der falschen Spur unterwegs. Und dann darf ich eben zu Jesus kommen. Ich darf ihn um Vergebung bitten und seine Vergebung annehmen. Und das gilt nicht, was meine Gefühle danach noch in mir sagen oder meine Gedanken. Ob meine Gedanken mich selber verklagen, ob meine Gefühle in mir noch toben. Das ist völlig zweitrangig. Denn die Wahrheit ist das Wort Gottes und nicht meine Gefühle oder Gedanken oder was andere Menschen sagen. Und vielleicht hast du das auch immer wieder, habe ich auch und geht mir auch so, dass ich mir von Sünden bewusst bin und da jetzt gar kein großes dramatisches Gefühl dabei entsteht, dass ich gar nicht so ein Scham- und schuldhaftes Gefühl habe. Und das ist gar nicht Inhalt oder wichtig in diesem Sündenerkenntnisprozess, sondern es kommt deine, also wenn du Sündenerkenntnis hast, dann ist es nicht ausschlaggebend dafür, wie du dabei fühlst, ja. Deine Sündenerkenntnis ist nicht krasser, wenn du dich dabei schuld- und schambehaftet fühlst, als wenn du einfach dastehst und merkst, ja, Jesus, entschuldige, war jetzt einfach komplett doof von mir, war auf dem falschen Gleis. Und dann darf ich deine Vergebung annehmen und wieder rübergehen. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte eine jahrelange beste Freundin, ich glaube so bis 19. Wir haben alles zusammen durchgemacht, sind zusammen aufgewachsen und ich bin mit 19 zum Glauben an Jesus gekommen. Und mein altes System, wenn das hochkommt, dann zeigt sich das oft in Hartherzigkeit, Kälte, Fordern, etwas von jemand anderem einfordern. Und wir hatten eben auch ein Gespräch und sie ist nicht gläubig. Und dieses Gespräch und meine Hartherzigkeit in diesem Gespräch hat dazu geführt, dass diese Freundschaft in die Brüche gegangen ist. Sie wollte danach nichts mehr mit mir zu tun haben. Die jahrelange Freundschaft war weg und ich habe mich so miserabel, mies gefühlt, als ich gecheckt habe, boah, Emmy, das war jetzt gerade überhaupt nicht das, was ich rüberbringen wollte oder sollte. Und genau da durfte ich das anfangen zu lernen, zu sagen, hey Jesus, erstmal danke, dass du mir das zeigst, dass es jetzt einfach vollkommen schräg und falsch war. Ich darf zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten, seine Vergebung annehmen und ich darf weiterlaufen, aber die Gefühle haben trotzdem in mir getobt. Das hat bestimmt noch mehrere Tage oder Wochen gedauert, ehe da eine Ruhe reingekommen ist. Und auch da möchte ich dir Mut machen, dass du musst nicht bei deinem ersten Schritt der Vergebung stehen bleiben, du darfst immer wieder zu Jesus kommen. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und sagen, Jesus, du hast gesagt, dein Wort ist die Wahrheit, mir ist vergeben und ich darf weitergehen. Diese beiden Systeme leben in mir. Das ist unsere Glaubensrealität. Und es ist immer wieder das Gleiche. Es ist Sündenerkenntnis, um Vergebung bitten, Vergebung annehmen, Umkehr, Freude darüber, dass wir umkehren dürfen und einfach weiter mit Jesus. Du kriegst dieses alte System nicht los. Ganz egal, wie sehr du dich darum bemühst, irgendwelche frommen Fassaden, vielleicht auch hier auf JK aufrechtzuerhalten, irgendwelche christlichen Fassaden, wo gar kein Grund oder Tiefe dahinter ist. Du kriegst dieses System nicht los. Und die ganze Zeit ist eben die Frage, wer von beiden bekommt mehr Raum in deinem Leben? Ruhst du dich, wie Sammy gestern gesagt hast, im alten System aus? Ruhst du dich da drin aus und sagst, naja komm, wenn mir eh vergeben ist und ich krieg's ja eh nicht selber hin, dann bleibe ich halt hier? Oder sagst du, hey nee, ey, wenn Jesus Evangelium, der Grund für Evangelium ist, ja dann will ich doch Evangelium leben. Ich will doch da nicht in dem Süff bleiben, wenn ich ein wiedergeborenes Kind bin. Und mir ist wichtig, euch zu sagen, egal wie oft oder wie groß du meinst zu sündigen, ich weiß nicht, was du schon erlebt hast, wir dürfen immer, immer, immer zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, seine Vergebung annehmen. Es gibt keine Sünde auf diesem Planeten, die du tun könntest, die größer ist als das Kreuz. Jesus ist für die Sünde der gesamten Welt gestorben. Es gibt keine Sünde, keine Tat, keine Gedanken, keine Gefühle, die das Kreuz nicht tragen kann und nicht schon längst auch getragen hat. Und wenn du dich hier verstrickst, wenn du dich hier verstrickst und der Überzeugung bist, nee, das kann mir Gott nicht vergeben, dann lebst du in einer Lüge und dann machst du das Kreuz klein. Gottes Wiederherstellungskraft ist immer, immer größer als die Kraft der Sünde. Und dieser dauerhafte Kampf wird wird von Paulus hier wunderbar beschrieben in den folgenden Versen danach, ist in einer Kindschaft eingebettet, in einer engen, innigen Vater-Kind-Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Ich habe hier nochmal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, die dazu wichtig sind. Genau, und 1. Samuel 16, Vers 7. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die JK letztes Jahr erinnerst. Das war unser Leitvers. 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht das an, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das heißt, in diesem ganzen dauerhaften Kampf geht's nicht um deine Leistung. Es geht nicht darum, Emmy, also heute hast du jetzt so zweimal gesündigt und gestern lief's schlechter, da hast du 20 Mal gesündigt. Darauf kommt's überhaupt nicht an. Es kommt auf dein Herz an. Möchtest du ganz mit Jesus leben? Möchtest du sein Evangelium annehmen und darin wachsen und leben? Und ich finde, das ist auch so wunderschön und beruhigt mich immer wieder, wo ich mich auch in Leistung verstricke, dass ich sagen darf und annehmen darf, weil Jesus sieht mein Herz an. Er weiß auch, was ich im Guten damit meinen wollte, aber wo es vollkommen falsch herausgekommen ist. Und ich darf wissen, dass ich eingebettet bin in dieser Kindschaft. Ich möchte darauf kurz eingehen. In Römer 8, Vers 14 steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und ich habe in der Vorbereitung ein bisschen, wir haben so eine coole Bibel zur Hochzeit gekriegt mit so einem griechischen Sprachschlüssel, sehr empfehlenswert. Und da habe ich mal so reingeguckt, hey, was steht denn da eigentlich in der Bedeutung von Sohn? Und das möchte ich kurz mit euch teilen. Da steht eben in der Definition von Sohn in der griechischen Übersetzung, meint auch ein liebevolles, enges Verhältnis eines Nachkommen zu seinen Eltern. Es meint Freund. Und Sohn von jemandem als Ausdruck für den Herrschaftsbereich, in dem sich der Sohn befindet. Diese Kindschaft, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, ist gegründet in einer engen Beziehung mit Jesus und unter Gottes Herrschaftsbereich gestellt. Als Kind Gottes stehe ich unter seinem Herrschaftsbereich. Das heißt, er darf und soll mit mir machen, was er will. Er soll mich gebrauchen oder nicht gebrauchen, wie er es möchte, weil ich darauf vertrauen darf, dass er es durch und durch gut mit mir meint und er absolut vertrauenswürdig ist. Und diese drei Definitionen, die unterstreichen eben, dass Gott ganz eng mit dir und mit mir Beziehung leben will. Das heißt, Jesus lieb haben, aber mein eigenes Ding machen, funktioniert nicht. Da läufst du am Ziel vorbei. Unsere Berufung als Kinder Gottes ist es da, von da, wo jeder Einzelne steht, mit seinen Macken, mit seinen Fehlern, Stärken, Schwächen, wie auch immer, verbunden mit Jesus Alltag zu leben und in deinem Tempo mit Jesus einfach Steps zu gehen, Wachstumsschritte zu gehen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, boah, Emmy, ich bin mit Jesus unterwegs, aber es gibt einfach Lebensbereiche, boah, da fällt es mir so schwer, die Jesus abzugeben, Jesus damit zu vertrauen. Und ich stehe hier vorne und ich kann dir sagen, mir geht's genauso. Aber genau da kommt eben unser Herz ins Spiel. Genau da dürfen wir darum ringen, zu sagen, boah, Jesus, es fällt mir so schwer, aber ich glaube daran und ich vertraue dir, dass dein Wort wahr ist, dass du mit mir gehst, dass du da bist und dass du es gut mit mir meinst und dass du auch weißt, was das Beste für mich ist. Und bei all dem gilt, und daran möchte ich uns erinnern, wir haben einen so geduldigen und barmherzigen Gott. Gott steht nicht einfordernd da und sagt, so, Emmy, jetzt hast du mein Leben, das Leben übergeben. Jetzt fordere ich all deine Lebensbereiche ein. Jetzt so zack, 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 gib her damit. Sondern es ist wie mit der Liebe und wie mit deiner freiwilligen Entscheidung für Jesus. Er möchte, dass du ihm deinen Lebensbereich, dein ganzes Leben freiwillig gibst. Und auch da in all den Herausforderungen oder Kämpfen, in denen du da vielleicht auch stehst, wo es schwer ist, einfach auch Gott zu vertrauen, da möchte ich dir Mut machen, heute vielleicht mal ehrlich darüber nachzudenken. Hey, wo stehe ich? Wo sind Lebensbereiche, da fällt es mir leicht, die Gott abzugeben? Wo sind Lebensbereiche, boy, da struggle ich total? Und ich möchte dir Mut machen, ehrlich mit deinem Gott ins Gespräch zu kommen, in der Kleingruppe ehrlich ins Gespräch darüber zu kommen. Und du kannst natürlich auch jederzeit auf uns Mitarbeiter zukommen. Also auch hier zeigt es einfach nur, es geht Gott nicht um unsere Leistung und unsere Performance, sondern es geht ihm um dein und um mein Herz. Und jetzt haben wir es gestern Abend schon ein bisschen von der Mary gehört. Wir hatten es ein bisschen vom Thema Leid. Und ich weiß, dass das Thema absolut riesig ist, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, weil Paulus in Römer 8 das eben auch ab dem Vers 16 thematisiert und anspricht. Ich möchte es wirklich nur kurz darauf eingehen. Und wenn ich jetzt davon rede, dann ist mir wichtig, dass bei euch ankommt, ich habe keine Ahnung, wo du gerade mit Jesus stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, in welchem Leid du vielleicht gerade stehst. Und mir geht es überhaupt nicht darum, in irgendeiner Art und Weise Leid klein zu reden. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was hier Paulus in Vers 16 sagt. Ist ein bisschen voll, die Folie. Ich führe euch rein. Vers ist Römer 8, Vers 16. Wenn wir mitleiden, dann werden wir mit verherrlicht werden. Kann man auch übersetzen mit, wenn wir mit Jesus zusammen leiden, also auch hier ist wieder der Beziehungsbegriff, dann werden wir ihm immer ähnlicher in seinem Wesen. Das ist der Heiligungs- und Wachstumsprozess, in der jeder einzelne von uns gerade steht. Und Leid gehört einfach zur Christus-Nachfolge dazu. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Wir hatten es gestern von der Mary gehört. Es gibt Christen auf dieser Welt, die erleben unsagbares Leid, weil sie an Jesus Christus glauben. Und nur weil wir hier in Deutschland leben und es uns hier sehr gut geht von den Umständen her, glaube ich und bin ich auch davon überzeugt, dass wir trotzdem jeder für sich auch sein Leidpäckchen mitbringt. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, Leid gehört zur Christus-Nachfolge dazu und auch generell einfach in dieser sündigen und gefallenen Welt. Aber es hat die Belohnung, wenn wir das mit Jesus durchstehen, eines Tages, wenn dieser ganze nervige, dauerhafte Kampf endlich vorbei sein wird, mit Jesus verherrlicht zu werden. Und ich liebe das, wie das Neue Testament auf Leid schaut. Denn der Blick ist im Neuen Testament nicht auf die Leiden gerichtet, sondern auf die kommende Herrlichkeit Christi. Unser Leben und unsere Leiden auf dieser Erde sind absolut begrenzt. Das heißt, wir dürfen in dieser Begrenztheit, in diesem begrenzten Leiden, dürfen wir immer wieder lernen, einen Perspektivwechsel einzunehmen, indem wir uns eben nicht darauf fokussieren, wo ich gerade drin stecke, in welchem Sumpf ich bin, sondern wo wir immer wieder darum kämpfen dürfen und es annehmen dürfen, boah Jesus, du bist da, ich darf mit dir gehen und wir laufen gemeinsam auf das Ziel, auf dich zu. Und diese begrenzte Zeit, in der wir hier stehen, in der Nachfolge von Christus, ist ja überhaupt gar kein Vergleich zu der absolut unbegrenzten und ewigen Zeit, die wir einmal mit ihm verbringen werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Leute, ich freue mich ja so dermaßen darauf, wenn dieser ganze dauerhafte Kampf, dieses ganze Leid endlich aufhört. Und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Du kannst Ängste, Sorgen, unerfüllte Wünsche, Zweifel haben. Auch das ist Teil von Leid. Auch äußeres Leid kann damit hineinspielen. Ich weiß nicht, wie es dir in der Schule geht. Vielleicht bist du der einzige Christ in deiner Klasse und du kämpfst total damit und findest es super herausfordernd. Vielleicht hast du schon Ablehnung oder gar Gewalt erlebt oder hast eine Krankheit. All das ist herausfordernd. Aber mit diesem Blick, den wir auf Jesus richten dürfen und auf seine wiederkommende Herrlichkeit, glaube ich, darf uns das richtig Kraft und Mut und Zuversicht und Hoffnung geben, in all diesen Kämpfen weiter mit Jesus dran zu bleiben. Römer 8, die Verse 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Hoffnung meint hier auch einfach, die frohe Erwartung mit der Zuversicht, es zu erhalten. Und die Hoffnung bezieht sich eben auf das noch nicht Sichtbare und das noch in der Zukunft Liegende. Aber deswegen ist die Hoffnung, die uns Jesus gibt, nicht zweifelhaft oder ungewiss, sondern weil sie eben auf Jesus festen Grund ist, weil Jesus der feste Grund ist, dürfen wir uns daran klammern und dürfen mit Jesus diese Wegstrecke gehen. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Die christliche Hoffnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Kräfte für ein zielgerichtetes, auch in Schwierigkeiten nicht resignierendes Arbeiten für das Reich Gottes in der Gegenwart freisetzt. Lies es euch durch, lasst es sacken. Und dazu ein Vers aus 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir haben uns das Fundament angeschaut. Wir haben gesagt, boah, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann ist so ein nerviges altes System in mir. Dauerhafter Kampf. Dieser dauerhafte Kampf ist nicht von Leistung geprägt, sondern von einer engen Kindschaft, die ich mit Gott leben darf. In dieser Beziehung, in diesem Kampf, dazu gehört auch Leid. Und ich darf immer wieder einen Perspektivwechsel vornehmen, mich auf Jesus ausrichten, mich daran freuen, hey, ich gehe da nicht alleine durch, er geht mit und wir laufen gemeinsam auf das Ziel zu. Und Paulus endet dieses Kapitel ab den Vers 28 und es ist so stark, wie er das endet. Gottes bedingungsloses Ja zu dir. In Vers 28 und 30 thematisiert Paulus, hey, wenn du Kind Gottes bist, dann hat es absolut nichts mit deiner Leistung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du grundsätzlich besser oder schlechter bist als irgendjemand anderes, sondern du bist allein aus Gnade erwählt. Und in und durch Jesus bist du vorherbestimmt, auserwählt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. In Versen 31 bis 39 spricht uns Gott zu, hey, als wenn du Kind Gottes bist, dann stehst du unter meinem Schutz. Wenn du unter meinem Herrschaftsbereich stehst, dann stehst du auch unter meinem Schutz. Wir als Kinder Gottes sind erlöst und gerechtfertigt in Jesus. Und wir stehen in all der Kämpferei, in allem, wo du gerade ganz persönlich auch drin stehst, wir stehen unter Gottes treuem, liebevollen, bedingungslosem, unerschütterlichem Ja zu uns. Es gibt nichts, was du tun könntest, was du denken könntest, das dich von der Liebe Gottes trennen kann. Und weil diese Verse so stark sind, möchte ich die uns vorlesen ab Vers 31. Ich lade dich dazu ein, lies in deiner Bibel mit oder hör einfach aufmerksam zu. Ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Richtig stark, oder? Wie Paulus es endet. Paulus gibt uns in Römer 8 einfach eine richtig gute Ausrüstung, wie wir diesen Kampf weiter kämpfen können, wie wir stabil darin stehen bleiben und weiter mit ihm unterwegs sein dürfen. Ich bete zum Abschluss. Jesus, danke, dass wir vor dich kommen dürfen. Danke, dass du unser Herz ansiehst, dass du uns liebst und kennst und verstehst. Ich danke dir für dein Kreuzestod und deine Auferstehung. Ich danke dir, dass das absolute Fundament ist, auf dem wir stehen dürfen und dass dieses Fundament unerschütterlich ist. Ich mag dir danken, dass du so treu und bedingungslos uns liebst. Egal was passiert, du bist da, du gehst mit. Es gibt nichts, was uns trennen kann von deiner Liebe und deiner Treue. Und darüber wollen wir dich loben und dich preisen und dir einfach danken. Und jetzt bitte ich dich für die Kleingruppenzeiten, dass du segnend wirkst, gute, ehrliche Gespräche schenkst. Danke, dass du da bist und dass du mit uns gehst. Amen.